bist du mit dem zufrieden, was Gott dir zuteilt? Es geht heute Morgen um das Thema Dankbarkeit. Und wir lesen den Abschluss des Philipperbriefes gleich miteinander ab Vers 10, Kapitel 4, Vers 10 bis 23. Aber vorher eine kleine Begebenheit. Ein Handwerksmeister sang jeden Abend mit seiner Familie: Nun danket alle Gott, was wir auch gerade gesungen haben. Sein Nachbar, der anderer Gesinnung war, nicht so dankbar, der fragte ihn einmal: Habt ihr denn so viel zu danken? Ihr habt doch eine große Familie und wenig Einkommen. Dann antwortete der Handwerksmeister: Ihr habt wohl recht, überflüssig haben wir nichts, aber mit dem Singen und Danken an jedem Abend ist es so. Für das, was wir haben, danken wir Gott, weil es uns gut tut. Und für das, was wir nicht haben, danken wir Gott, weil wir es nicht brauchen. Ich sehe, ihr habt verstanden. Sei dankbar mit dem, was Gott dir zuteilt. Bist du mit dem zufrieden, was Gott dir schenkt? Das Wesen wahrer Dankbarkeit. Und jetzt lesen wir diesen Schluss des Philipperbriefes, Kapitel 4, Abvers 10. Und das wird jetzt sehr persönlich. Vielleicht muss ich vorher noch erklären, der Apostel Paulus hat ja auch Unterstützung bekommen für seinen Dienst, auch finanzielle Gaben. Und da bedankt er sich nun. Es war einer der Anlässe, warum er auch den Philipperbrief geschrieben hat, sich bei den Philippern zu bedanken. Also, ab Vers 10. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen oder mit eurem Geiste. Amen. Das ist der Schluss des Philipperbriefes. Hier wird es ganz persönlich. Und doch können wir auch für uns heute viel davon lernen. Viel davon lernen. Nun, der Apostel schreibt, Vers 10, wir gehen jetzt Vers für Vers das nochmal durch. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Ja, nicht immer ist die Unterstützung geflossen für den Apostel. Es gab Zeiten, wo auch die Gemeinde offenbar Mangel hatte. Und dann ging es ja wieder besser. Und so ist es ein Geben und Nehmen, auch schon in urchristlicher Zeit zwischen Gemeinden, die im, vielleicht sogar im Überfluss leben, wenn, wenn man etwa an die Gemeinde in Korinth denkt, und solche, die Mangel hatten. So etwa die Urgemeinde in Jerusalem, wo viele, viele Menschen waren, aber die wurden ja auch verfolgt und hatten großen Mangel zu leiden. Es gibt ja mehrere Kollekten im Neuen Testament. Sehr bekannt ist auch die Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Davon handeln vor allem die Korintherbriefe, ja, die der Apostel Paulus an die Korinther richtete. Korinth, das war eine Handelsstadt, ein Reisepunkt, wo viel Verkehr durchging. Und da waren viele wohlhabende Menschen, aber auch viel Sünde. Wir wissen ja, Korinth, die äußerlich so reich war, die Stadt, da gab es aber auch viel, viel Sünde und Not. Deshalb auch die Korintherbriefe, die ja sehr hart ausfallen, wenn man die mal liest, gegen die ganze Zügellosigkeit. Aber die haben doch eine Geldsammlung für Jerusalem veranstaltet. Und hier die Philippa, das war ja die erste, ja, Hausgemeinde am Anfang, bei der Lydia und anderen, die hat den Apostel Paulus unterstützt, noch mehr als die Thessalonicher. Und als er damals auf der zweiten Missionsreise, circa 10 Jahre vor dem Verfassen des Philipperbriefes, dort war in Philippi, da reiste er dann ja weiter nach Thessalonich, das ist das heutige Thessaloniki, und eine riesige Stadt in Griechenland, und dann über Beröa dann weiter, bis er dann schließlich wieder zurückkam nach Antiochia. Und so haben sie ja diese Missionsreisen veranstaltet. Bevor wir jetzt weiter auf den Philipperbrief eingehen, möchte ich eine wichtige, grundlegende Stelle lesen über die Urgemeinde, und zwar Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, wo es darum geht, wie die ersten Christen einander beigestanden haben. Lassen wir das aufschlagen. Wie haben die ersten Christen gelebt? Das ist ja für uns auch immer wieder ein Vorbild, das wir leider nicht erreichen in der heutigen Zeit, aber was uns immer wieder erinnert, wie es an sich sein könnte, sein sollte. Und zwar ab Vers 42. Da heißt es über die ersten Christen: Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Sie trafen sich beständig, also nicht nur einmal die Woche, sondern so oft es ging. Nicht jeder konnte jeden Tag, ja, aber doch beständig, treu kamen sie zu Versammlungen, soweit es eben möglich war. Und da hörten sie die Lehre der Apostel. Sie wurden vor ihr Lehren gewandt und in der biblischen Lehre bestärkt. Und sie hatten Gemeinschaft, sie ließen sich nicht absondern von der Gemeinschaft oder isolieren oder einsperren und so weiter, sondern auch, soweit sie nicht im Gefängnis waren oder in irgendwelchen Quarantänemaßnahmen, modern gesagt, ja, gingen sie zur Gemeinschaft, also nicht virtuell, wie es heute viele machen, sondern präsent. Die kamen wirklich zusammen, um einander beizustehen, zu trösten, zu ermahnen. Und im Brotbrechen, auch das geht nur gemeinschaftlich, und in den Gebeten. Und dann heißt es weiter: Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Gerade in dieser apostolischen Zeit, wo besondere Beglaubigung war, dass der Messias gekommen ist, da geschahen besonders viele Zeichen und Wunder. Und jetzt kommt, worauf mir das ankommt, auch wegen Philipper 4. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Was war das für eine Aufbruchssituation? Ein missionarischer Höhepunkt, diese Urgemeinde, wo jeden Tag Neubekehrte dazukamen. Durch dieses Zeugnis der Liebe zum Herrn Jesus und der Liebe zwischen den Brüdern und Schwestern, wo sie alles miteinander teilten, ihre Güter miteinander teilten. Es hat keiner Mangel leiden müssen. Sie schauten da, wo jemand Not hat, und haben den unterstützt. Es kann auch für uns heute wieder sehr aktuell werden, wenn diese Inflation, diese Geldentwertung fortschreitet. Da werden sicherlich manche von uns arbeitslos werden und unterstützen dann die anderen, diejenigen, die wenig oder nichts mehr haben, Das müssen wir uns wirklich prüfen. Oder lassen wir die im Regen stehen? Das sollte nicht so sein, sondern auch da gilt, einer diene mit seinem Überfluss bei dem Mangel des anderen, dass auch der andere genügend zum Essen und zum Leben hat. Man kann auch Kleider spenden geben, man kann Nahrung spenden geben. Ich habe gehört, es gibt jetzt so eine gute Aktion, hat mir gerade kürzlich jemand erzählt. Das sind, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Gruppe heißt, aber auch Freunde von uns sind da dabei. Das sind diese Essensverwerter, die also die Reste aus den Supermärkten abholen und die dann verteilen. Weiß jemand, wie diese Gruppe heißt?
Lebensmittelretter.
Lebensmittelretter, vielen Dank. Also auch in unserer Gemeinde gibt es eine Familie, die da dabei ist. Die kaufen nur einmal im Monat im Supermarkt ein, sonst holen sie immer die restlichen Lebensmittel ab und ja, verteilen die und verwenden die auch selber, damit es nicht einfach weggeschmissen wird. Welcher Frevel, gerade in dieser Zeit, wo die Teuerung fortschreitet, wenn man da noch Sachen einfach auf die Müllhalde wirft. Das ist ja geradezu eine Sünde. Und ich finde solche Aktionen gut. Das erinnert mich so ein bisschen an die Urgemeinde, auch wenn das jetzt nicht alles Christen sind, die das machen, diese Lebensmittelretter und die dann an Bedürftige verteilen. Ja, als Christen könnten wir schauen, ob wir da mitmachen, ob wir auch da schauen, wo Not ist, auch in unserem Land, und da einander beistehen. Und so schreibt auch der Apostel, jetzt gehen wir wieder zurück zu Philipper 4, Vers 10. Die Gemeinde in Philippi hat sich so weit erholt, dass sie auch jetzt wieder für ihn sorgen kann, dass eine Spende kam, die überbracht wurde von Epaphroditus. Und jetzt sendet ja der Apostel den Epaphroditus nach Philippi zurück aus seiner Gefangenschaft in Rom, um den Dank dort auszusprechen, um diesen Brief zu überbringen. Dann Vers 11. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Ich sage es mal so mit eigenen Worten. Wenn du zufrieden bist mit dem, was du hast, dann wirst du nicht enttäuscht werden. Wenn du natürlich immer mehr willst und immer noch mehr und richtig habgierig bist, dann wirst du immer ein frustrierter Mensch sein. Ich hätte noch, schon bei Kindern, ich hätte noch gern das Spielzeugauto und jene Puppe und das. Und man ist gar nicht zufrieden mit dem, was man schon an Spielsachen hat. Es muss immer mehr werden, bis man die ganze Spielesammlung hat, das ganze Lego oder wie heißt das andere da aus Plastik? Playmobil. Ja. Früher, in meiner Kindheit, waren wir dankbar, wenn man so eine Ritterburg hatte, da haben wir jahrelang damit spielen können. Aber heute, da muss noch das Computerspiel und jenes, immer der neueste Trend, das neueste Smartphone. Wir sind in einer richtigen Verwöhngesellschaft, wo die Menschen im Grunde gar nicht glücklich sind. Weder die Kinder noch die Eltern. Die Kinder sind schon so aufgewachsen, ich muss möglichst alles haben, was es auf dem Markt gibt. Und die Eltern aus Schwäche oder warum auch immer, die oder weil sie selber schon so aufgewachsen sind, die geben das den Kindern, denken, sie machen sich damit dann beliebt. Dabei kommen ganz verwöhnte Menschen dabei heraus, die oft gar nicht mehr lebensfähig sind, wenn sie dann immer Unzufriedenheit vor sich her posaunen. Und er schreibt hier, der Apostel, nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Das Wort zufrieden, was hier Schlachter mit zufrieden übersetzt, heißt autarkes. Kommt euch das bekannt vor? Autark. Auch für uns heute ist wichtig, dass wir immer mehr dahin kommen, autark leben zu können, zufrieden. Oder auch so, dass man nicht unbedingt abhängig ist von anderen. Auf dem Energiesektor versuchen ja manche inzwischen, dass sich selber mit Strom versorgen können. Das machen ja die Amischen in hervorragender Weise. Die sind ja nicht gegen Technik insgesamt, sondern sie wollen nicht vom Staat abhängig sein. Sie wollen autark sein und die bereiten Energie auch schon lange durch Wasserkraft oder Sonnenenergie und so weiter, aber ohne an das staatliche Stromnetz angeschlossen zu sein. Also da kann der Blackout kommen, denen wird's nicht schaden. Und manche von uns versuchen auch über Sonnenkollektoren oder was auch immer hier autark zu sein. Das drückt dieser Begriff aus, dass ich praktisch in mir zufrieden bin mit dem, was ich habe, wie ich lebe, und dass ich nicht immer ja noch von anderen etwas erwarte oder brauche. Das ist dieses Wort autark, ein selbstgenügsames Leben, selbstgenügsam. Zufriedenheit. Und so frage ich auch uns, kannst du mit jeder Situation zufrieden sein ob du arm oder reich bist, ja, auch reich, aber wenn du reich bist, dann vergiss nicht zu teilen mit den anderen, darauf liegt dann der Segen auch. Ob du berühmt bist oder verachtet, die Berühmten haben es auch nicht leicht, die haben kein Privatleben mehr, das ist auch nicht unbedingt so leicht, aber die Verachteten, die keiner beachtet, die sind oft auch dann depressiv, kannst du auch damit leben oder einsam bist. Also es gibt viele Situationen, wo Menschen entweder klagen können oder sagen, Herr, du teilst es mir so zu, schenk mir die Fähigkeit, dass ich dir dafür Danke sagen kann. So schreibt der Apostel weiter in Vers 12, denn ich verstehe mich aufs Armsein, wörtlich steht hier niedrig sein, tapenuseni, also gering sein, tapenus ist immer das Wort für gering, arm sein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein, perisoein, das ist dieses Überfluss haben. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Und wenn wir so die Missionsreisen des Apostel Paulus betrachten, in der Apostelgeschichte, auch in den Briefen, dann sehen wir ja, wie oft er Not hatte, verfolgt wurde, Schiffsbruch erlitten hat oder unter Räuber fiel, sogar einmal gesteinigt wurde. Im Herrn hat er das alles auf sich genommen. Aber es ging sicher auch gut. Er wurde auch bei Geschwistern als Apostel oft auch gut empfangen und reich versorgt. Auch da durfte er dankbar sein. Aus meinem eigenen Leben kann ich sagen, als kleine Parallele dazu, ich bin auch sehr viel gereist, seit 1984, jedes Jahr sehr viel in Gemeinden unterwegs gewesen. Und natürlich heutzutage habe ich nirgends Mangel leiden müssen. Man ist ja dann auch mit dem Zug meistens unterwegs oder mit dem Auto. Die Geschwister haben überwiegend gut versorgt, aber es gab auch Situationen, da hat man mich auch mal in einen kalten Keller gesteckt im Winter ohne Heizung. Es war dann so schlimm, dass ich dann nachts oben geklingelt habe und gesagt, ich halte es nicht aus, das ist zu heftig. Ja. Also das gab es auch, aber das sind Kleinigkeiten im Vergleich dazu, was der Apostel Paulus erlebt hat, der ja zu Fuß, vielleicht auch zu Pferd, ich weiß nicht, oder auch mit Schiff unterwegs war. Sind wir dankbar mit dem, was der Herr uns auflegt? Ja, heute sind wir nicht mehr so robust wie die Menschen damals und vielem mehr verweichlicht. Aber doch wollen wir auch heute lernen, wenn wieder Mangelzeiten auf uns zukommen, dass wir auch da nicht klagen. Ich predige das jetzt auch mir selber. Meine Frau wird mich sicherlich daran erinnern, dass es mal soweit ist. Du hast gesagt, ich will nicht klagen, wenn wir halt nur noch Wasser und Brot haben. Wer weiß, was noch kommt. Aber auch da kann man überleben. Und wenn wirklich es nichts mehr gibt, besorgt euch rechtzeitig Getreidekörner. Die könnt ihr immer mahlen und dazu in Wasser einweichen. Dann werdet ihr nicht so schnell verhungern. Ist zwar ein bisschen einseitig, aber doch recht gesund. Frisch gemahlenes Getreide. Da haben wir auch ein paar Säcke immer da. Müsst ihr gucken, dass die Mäuse die nicht fressen und dass sich kein Ungeziefer bildet. Deshalb Getreide immer bewegen. Das kannst du Jahre, Jahrzehnte aufbewahren. Man hat sogar aus ägyptischen Pyramiden noch keimfähiges Getreide gefunden. Das ist also ein Geschenk. Ja, aber das sind nur äußere Dinge. Wichtig ist die innere Geborgenheit im Herrn, dass wir da den Hunger unserer Seele stillen, dass wir sein Wort haben und ihm nachfolgen. Und jetzt kommt dieser bekannte Vers, ich vermag alles durch den, der mich stark macht oder Luther übersetzt mächtig macht, Christus Jesus. Weil nämlich, wenn Christus in uns wohnt, dann ist seine Stärke in uns in jeder Situation. Ich möchte an der Stelle noch ein Gebet wiedergeben aus dem Buch der Sprüche, Sprüche 30, Vers 7 bis 9. Das ist ein Gebet, was wir uns aber auch zu eigen machen können in den wechselhaften Zeiten. Sprüche 30, Vers 7 bis 9. Zweierlei erbitte ich mir von dir. Das wollest du mir nicht versagen, ehe ich sterbe. Falschheit und Lügenwort entferne von mir. Armut und Reichtum gib mir nicht. Armut und Reichtum nicht. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, damit ich nicht aus Übersättigung, also Reichtum, dich verleugne und sage, wer ist denn der Herr, den brauche ich nicht. Ja, ich sage es mit eigenen Worten. Der Mensch, der ja äußerlich alles hat, der denkt ja, na, was brauche ich jetzt noch Gott? Mir geht's ja hier gut und ich werde hier ewig leben, vielleicht sogar noch als künstliche Intelligenz und was alles Menschen sich heute ausdenken. Das ist eine große Gefahr. Und das ist die Gefahr des Materialismus. Also, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich am Namen meines Gottes vergreife. Und das soll auch nicht sein. Möge der Herr uns bewahren davor, so arm zu werden, dass wir ein Brot stehlen müssen. Die Zeiten gab es auch schon. Ich habe die nicht erlebt, aber unsere Vorfahren, ja, in den Kriegen und Hungersnöten. Ich habe viel gehört von meinen Großeltern über die Situation nach dem Krieg. Wir hoffen, dass das jetzt nicht so kommt. Vielleicht hält es uns aber auch gut, wenn wir aus diesem Überfluss herauskommen und wieder uns ganz auf den Herrn allein verlassen. Jedenfalls gilt für solche Zeiten, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Damit ist keine Wunder- und Zeichensucht gemeint. Ja, das könnte man jetzt falsch auslegen, ich habe Power und so. Nein, sondern ich vermag eben durchzuhalten in jeder Krisensituation durch Christus in mir, weil er mir inneren Frieden gibt. Darüber haben wir gestern gehört. Hast du diesen Frieden des Herrn im Herzen und diese Freude, die dir keiner rauben kann? Jetzt hoffe ich auch, dass wir das mitnehmen dürfen aus dieser Bibelwoche, diesen Frieden und diese Freude, auch wenn wir wieder in den Alltag nach Hause fahren heute. Weiter schreibt der Apostel, doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Anteil nehmen, wörtlich steht hier Syn, Koinonesantoi. Also Koinonia ist da drin, die Gemeinschaft. Gemeinschaft haben mit ihm in der Bedrängnis, in dieser Klipsis, das heißt Bedrängnis, Enge, auch Angst. Der Herr Jesus sagt einmal, in der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis. Da geht's ganz eng zu für uns Christen. Aber habt keine Furcht. Ich habe die Welt überwunden. Nicht nur die Angst, sondern die Welt insgesamt. Das ist viel größer als unsere kleine Angst in dieser Welt. Die ganze Welt hat der Herr überwunden, weil er der Sieger ist. Und ihr Philippa wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Also die Philippa, die waren schon immer großzügig zum Apostel, wenn sie auch nicht immer etwas spenden konnten oder vielleicht auch wollten, aber doch immer wieder haben sie ihn unterstützt. Und das wird uns ja auch diese Anfänge, wo er diese Gemeinden ja mitgegründet hat, werden uns in Apostelgeschichte 16 und 17 berichtet. Das werden wir jetzt heute nicht mehr wiederholen. Ich habe das in der Einleitung schon kurz erwähnt, bei der ersten Bibelauslegung. Sie haben also immer wieder etwas zur Deckung der Bedürfnisse gesandt. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Die Frucht, die geistliche, darum geht es ihm. Sein Dienst ist ja für den Herrn und nicht, damit er immer genug Geld bekommt. Nun stellt sich natürlich hier die Frage, wie ist es mit den Dienern des Herrn? Sollen die alles unentgeltlich machen oder sollen sie auch leben können in ihrem Dienst? Ich selber bin ja auch ein vollamtlicher Diener, es gibt aber auch viele Ehrenamtliche. Ich bin übrigens nicht bei unserer Gemeinde angestellt, sondern überregional tätig. Ja, da mache ich auch Dienst in unserer Gemeinde, aber auch hier jetzt in vielen anderen Orten. Und das sieht das Neue Testament ja sehr klar. Der Apostel Paulus selber hat ja auch als Zeltmacher gearbeitet. Wo es ging, hat er von seiner Hände Werk gelebt und hat die Gemeinde nicht in Anspruch genommen. Aber gleichzeitig schreibt er, dass der Arbeiter seines Lohnes wert ist und dass man dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden soll. Also es gilt beides. Wer das neben dem, sage ich mal, weltlichen Beruf nebenher machen kann, noch den geistlichen Diensten der Gemeinde, der soll das guten Gewissens so tun. Es gibt viele, die tagsüber in ihrem, sage ich mal, weltlichen Beruf arbeiten. Auch da kann man dem Herrn dienen, soll man auch. Und dann aber abends noch Bibelstunde halten oder sich auf Predigt am Sonntag vorbereiten. Wir haben zum Beispiel in unserer Gemeinde, ich sag's mal so, fast lauter Laienprediger. Das sind Handwerker, Schreiner, Maurer, Versicherungsleute, alles Mögliche, die sich noch in ihrer Freizeit dann ja für den Gottesdienst vorbereiten. Und das ist auch gut so. Da werden viele Gaben kommen da zum Vorschein, die einander ergänzen. Ich bin natürlich der einzige Theologe da bei uns, aber das heißt nicht, dass ich jetzt da höher stehe, sondern wir sind alle Brüder, die gemeinsam am Werk des Herrn arbeiten. Nun, wie ist es jetzt? Darf und soll ein Diener des Herrn auch davon leben können, also sage ich mal spenden oder ein Gehalt bekommen? Manche denken ja, nein, im Reich Gottes, da musst du alles unentgeltlich machen oder ehrenamtlich. Aber was sagt hier die Bibel selber? Ich lese mal darüber vor, weil das ja jetzt hier gerade die Frage ist. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern danach, dass die Frucht reichlich ausfalle. Was sagt der Apostel Paulus an anderer Stelle? Er schreibt ja in 1. Korinther 9, wo er seinen Aposteldienst verteidigt, Folgendes. Ab Vers 4, 1. Korinther 9, ab Vers 4. Sind wir nicht berechtigt, zu essen und zu trinken? Steht im Grunde schon die Antwort, ja. Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen? Ganz klare Stelle gegen den Zölibat, ja. Wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas, also Kephas, der angeblich erste Papst, war verheiratet, gegen diesen Zölibat heute bei der katholischen Kirche. Oder sind nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen? Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Ja, also der Arbeiter ist eines Lohnes wert. Weiter, sage ich das nur aus menschlicher Sicht oder sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen oder sagt er das nicht vielmehr wegen uns? Denn es steht ja um unsretwillen geschrieben, dass wer pflügt, auf Hoffnung hin pflügen und wer trischt, auf Hoffnung hin dreschen soll, dass er seiner Hoffnung teilhaftig wird. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es dann etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten? Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben. Aber wir haben uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Also damit es nicht heißt, der macht es nur um des Geldes willen. Es wäre ja schlimm, wenn wir nur predigen mit Blick auf Geld. Aber andererseits gilt auch, wenn ihr Prediger einladet, etwa Gastprediger, und denen noch nicht mal die Reisekosten erstattet, dann ist das auch Sünde. Steht ihr? Außer die sagen, ich brauche das nicht, ich bin Professor oder was, ich habe ein hohes Gehalt, gibt's ja auch. Ja. Aber wenn jemand wirklich darauf angewiesen ist und vielleicht ein kleines Missionsgehalt hat, der ist natürlich dankbar, wenn er dann auch ein Honorar bekommt. Also, das ist ganz klar, steht hier ausdrücklich. Es kann sein, jemand nimmt es nicht in Anspruch, aber andere, die müssen davon leben. Müssen davon leben. Und wenn dann die Gemeinde sagt, ha, du bist ja ein Verkündiger des Evangeliums, du musst alles umsonst machen, das ist auch falsch. Ja, sogar Sünde, weil man den anderen um seinen Lohn bringt. Ich habe auch schon Leute gehört, die mir gesagt haben, ah, du musst alle deine Bücher verschenken und alle deine alles kostenlos. Ja, gut, die haben gut reden, nicht? Die leben von ihrer Arbeit, aber ich soll alles umsonst machen. Das höre ich manchmal, solche Stimmen, und sage, ja, vieles mache ich auch kostenlos, im Netz könnt ihr viel runterladen, aber wenn ich jetzt alles nur noch verschenke, da bräuchte ich reiche Sponsoren. Es gibt Prediger, die haben das, aber andere können das nicht machen. Und so war es auch beim Apostel Paulus. Er hat eben auch Unterstützung bekommen, zum Beispiel von der Gemeinde in Philippi, und hat die dankbar in Anspruch genommen. Darum geht es hier in diesem sehr ehrlichen und konkreten, ganz menschlich plastischen Kapitel. Lesen wir weiter. Also nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Das also geistliche Frucht ist, aber wie wir gerade gehört haben, mit dieser Herde, ja, wenn die Herde jetzt versuche ich gerade nochmal, wo stand das mit der Herde? Also wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist etwas Großes von euch diejenigen für den Leib ernten. Und genauso, wenn die Herde gut trägt, dann kann man sich auch von der Milch davon ernähren. So war der Sinn dieser Stellen, 1. Korinther 9. Ähnliches steht ja auch in 2. Korinther 9. Können wir vielleicht auch noch kurz lesen. In 2. Korinther 8 und 9 geht es ja zwei lange Kapitel über Kollekte, über Geld. Vielleicht peinlich, wenn man denkt, hast so viele Kapitel über Geld in der Bibel. Aber da geht es um die Geldsammlung in Jerusalem. Nur ein paar Verse daraus. 2. Korinther 8. Nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig zu geben. So für Jerusalem, die Gemeinden. Und dann heißt, sich selbst gaben sie hin. Sie gaben nicht nur, wie wir es erhoffen, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. In diesem Liebeswerk der Geldsammlung für Jerusalem. 2. Korinther 8, Vers 3 und 5 waren das. Und dann das ganze Kapitel 9 geht es um diese Kollekte. Ich lese mal ab Vers 6 noch. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Also wer geizig sät, ja. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Das wird aber auch manchmal missbraucht von Charismatikern, die sagen, wenn du 1.000 Euro spendest, kriegst du 10.000 zurück. Das ist natürlich eine schwärmerische Irrlehre, wo den Leuten das Geld aus der Schasse gezogen wird. Das darf man nicht missbrauchen. Aber für einen selber ist es immer wieder ein Maßstab, nicht geizig zu sein. Ja, dann weiter. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt. Nicht widerwillig oder gezwungen. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Darum geht es. Und wenn ich zur Kollekte ab und zu mal auch bei uns in Gemeinde was sage, meistens nur, wenn wir Gastprediger haben, sonst sagen wir praktisch bei uns nie was. Wir laufen auch nicht mit dem Klingelbeutel rum. Machen wir prinzipiell nicht. Aber jeder weiß, was hoffentlich, was hier steht, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Und dann heißt es noch, dass die Freigebigkeit der einen dem Mangel der anderen abhilft und so weiter. Und für Jerusalem wurde dann tatsächlich eine beträchtliche Gabe gesammelt, damit auch dort die Christen überleben konnten. Ja, Gott ist der Geber aller Gaben. Und so lesen wir weiter, Vers 18 in Philipper 4. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus, das ist ja praktisch das Wort Liebe steckt da drin, ja, dieser Liebling der Aphrodite, also der Göttin der Liebe praktisch. Das steht aber auch symbolisch hier für die Liebesgabe, wenn man den Namen mal so deutet. Seitdem ich von Epaphroditus eine Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Das ist das Opfer, das von Herzen kommt, nämlich unser ganzes Leben sollen wir dem Herrn schenken, Römer 12, Vers 1 und 2. Und hier geben sie fröhlich und nicht gezwungen. Und natürlich, auch wenn wir eine Spende geben, dann entsteht ein Loch in unserem Geldbeutel. Mancher gibt von seinem Überfluss ein bisschen, da entsteht kein großes Loch. Aber manche, die vielleicht nicht viel haben, die geben fast alles. Oder vielleicht sogar alles, so wie die arme Witwe. Sie hat alles gegeben, sagt der Herr Jesus. Und dann steht hier die Verheißung, auch für die Philipper: Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Vielleicht habt ihr es auch schon überlebt. Ihr habt wirklich ein Opfer gebracht, nicht nur so eine kleine Spende, ein Opfer. Und der Herr hat es euch wieder erstattet. Manche nicken, ich sehe schon, auch ihr habt es schon erleben dürfen. Des Öfteren sogar, ja, schön. Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, jetzt möchte ich euch noch vom Halleluja-Willi erzählen. Kennt ihr den Halleluja-Willi? Der Halleluja-Willi war ein Junge, der schon als Kind auf kriminelle Abwege geraten war. Aber durch den Dienst der Heilsarmee, ja, Peter und Hanna sind ja auch hier, Heilsarmee-Majore, durch den Dienst der Heilsarmee fand er zum Glauben und freute sich so darüber, dass er alles, was ihm begegnete, kommentierte mit dem Ausruf, Halleluja! Gell, Hans? Hans ist auch so ein Halleluja-Hans hier. Und unser Willi ist da und Hans und Peter und Hanna und viele andere liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und ein Lehrer, der sich über Willis Wandlung freute, früher war er ja so ein krimineller Jugendlicher und ist plötzlich nur noch mit Halleluja unterwegs. Dieser Lehrer störte sich und über diese Halleluja-Rufe, fand die übertrieben. Und er versuchte, ihn durch Bildung und Aufklärung zu einer gemäßigteren Form christlicher Lebensäußerung zu bewegen. Also nicht so überschwänglich. Er gab ihm ein naturwissenschaftliches Buch und dachte, das ist so nüchtern, da wird er bestimmt nicht Halleluja ausrufen. Aber was geschah? Kaum hatte Halleluja Willi das Buch aufgeschlagen, da erscholl schon ein Ruf, Halleluja! Auf die erstaunte Frage des Lehrers erklärte Willi, hier steht, dass das Meer im Mindanao-Graben über 10.000 Meter tief ist. Über 10.000 Meter tief. Na und, fragte der Lehrer, was gibt es da zu schreien? Wieso schreist du da Halleluja? Und dann antwortete der Willi, das Meer ist 10.000 Meter tief am Mindanao-Graben und in der Bibel steht, dass Gott unsere Sünden in die Tiefen des Meeres wirft. So tief, ja, so tief sind die versenkt. Da holt sie keiner wieder auf. Halleluja! Und der Lehrer staunte, ja, der kann tatsächlich überall eine geistliche Wahrheit abgewinnen, dieser Junge, und kam zum Nachdenken. Und das ist wirklich Dankbarkeit über Gott, der alles so wunderbar geschaffen hat, der unsere Sünden ins Meer der Gnade versenkt hat durch das Blut Jesu Christi, das er am Kreuz von Golgatha für uns vergossen hat. Dafür können wir den Herrn loben und preisen. Wie ist es mit dem Danken? Wir können das vergleichen mit einer Schüssel voll Sand, die mit Eisenteilchen gemischt ist. Und wenn ich diese Eisenteilchen mit den Fingern heraussuchen müsste, dann würde ich vergeblich danach suchen, aus dieser Schüssel voll Sand. Aber was kann ich nehmen, um Eisenteilchen aus dem Sand herauszuziehen? Ein Magnet, ihr seid spitze, Halleluja, ja, wisst Bescheid. Nehme ich also ein Magnet und fahre damit durch den Sand, dann werden sich die Eisenteilchen augenblicklich an den Magnet hängen, angezogen durch die Kraft, die dem Magneten innewohnt. Und so ist es auch mit unserem Herzen. Das undankbare Herz weiß von keinen Gnadenerweisungen Gottes. Aber wenn das dankbare Herz den Tag durchforscht, so wird es, wie der Magnet das Eisen findet, in jeder Stunde himmlische Segnungen finden. Ich zum Beispiel bin dankbar, dass ich jetzt keinen Schnupfen gekriegt habe, dass mir es heute wieder besser geht. Ich bin dankbar, dass keiner von uns eine Lungenentzündung gestern bei dem regnerischen Spaziergang bekommen hat. Bin dankbar, dass ich jetzt ungefähr 40 Jahre Dienste tun darf, ohne größere Krankheitsnot, auch mit 2-3 Ausnahmen. Bin dankbar, dass Gott mir eine Frau und 2 gesunde Kinder geschenkt hat. Dankbar, dass wir in diesem Haus so gut versorgt werden. Dankbar, wenn der Herr uns heute bewahrt auf der Heimfahrt. Und. Habt ihr auch dafür schon gedankt? Dankbar, dass wir hier noch relativen Frieden haben, auch wenn es weltweit nicht gut aussieht. Also, wir würden jetzt 1000 Gründe finden zu danken, wenn wir lang genug das mal aufschreiben würden. So wie dieser Magnet die Eisenteilchen findet, so können wir viele, viele Gründe zum Danken finden. Erinnern wir uns daran, wenn wir mit irgendwas unzufrieden sind, mit irgendwas herummeckern, dass es viel mehr Grund zum Danken gibt. Es ist oft die Gefahr im Leben, gerade im Alter, wenn man auch manches Negative erlebt hat, dass man bitter wird, verbittert. Und das macht aber uns und andere krank in der Seele. Und deshalb erinnern wir uns immer wieder an die vielen Gründe zum Danken. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben, hat mal jemand formuliert. Pastor Wilhelm Busch hat einmal erzählt, ich erinnere mich, dass wir in meiner Kindheit einen reichen Onkel hatten. Der bekannte Prediger Wilhelm Busch, ja, ist schon beim Herrn schon lange. Und wenn dieser reiche Onkel zu Besuch kam, brachte er immer herrliche Geschenke mit. Schokolade, Pralinen und noch weitere ungesunde Sachen, ja, sage ich jetzt. Und wir Kinder erwarteten ihn stürmisch. Onkel, hast du was dabei? Ja. Und denken Sie, ich weiß gar nicht mehr, wie der Onkel aussah. Man hat nur auf die Behälter der Geschenke geschaut, was da herauskam. Die Kinder waren ja auch kleiner, die haben ja nicht so hoch schauen können. Die haben dann immer nur gesehen, was er in der Hand hatte. Nicht? Ich sehe nur noch die vollen Taschen vor mir, schreibt Wilhelm Busch. Und das heißt, der Onkel war mir im Grunde ganz egal. Ich wollte nur seine Geschenke. Ist auch manchmal so bei uns. Wir erwarten immer nur, aber vom Geber der Gaben wollen wir gar nichts wissen. Herr, schenk mir Gesundheit, Herr, schenk mir Freude, schenk mir Spaß und alles Mögliche. Aber liebe ich Jesus, liebe ich Gott, den Geber aller Gaben? Spurgeon hat mal gesagt, die göttlichen Schatzkammern würden überfließen, wenn die Dankesgebühren ehrlicher entrichtet würden. Vielleicht erwarten wir manchmal auch zu wenig, weil wir gar nicht mit Gott rechnen, sondern nur mit den Gaben. Weil alles gehört dem Herrn, die ganze Erde gehört dem Herrn, nicht den Freimaurern oder irgendjemand. Gott ist der, der alles in Besitz hat und das tröstet uns. Die Menschen können noch so viel gottlose Dinge machen, Humanismus ohne Gott verkündigen, am Menschheitstempel bauen aus eigener Kraft, ohne Jesus als den einzigen Weg. Aber Gott sitzt im Regiment und das gibt uns Trost. Wir stehen auf der Seite des Siegers, wenn wir seine Kinder sind. Und so schließt auch der Brief an die Philipper mit dem Segenswunsch, mit dem Zuspruch der Gnade Gottes. Und wir sehen an diesen Schlussversen, dass das Evangelium vor niedrig und hoch nicht Halt macht. Dass ja die frohe Botschaft sogar bis ins Haus des Kaisers in Rom gedrungen ist. Und wir dürfen auch Hoffnung für unsere Politiker haben, wenn wir auch treu für sie beten, dass sie noch umkehren oder, wenn sie wirklich nichts taugen, ausgewechselt werden. Aber wir dürfen für jeden Menschen beten, dass er gerettet wird, dass er ein Gotteskind wird. Da steht, grüßt jeden Heiligen, also jeden, der abgesondert ist von der Sünde, jeder, der zum Herrn Jesus gehört, grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch allen. So ist es. Das heißt, Amen. Aber damit bin ich noch nicht fertig. Zum Haus des Kaisers noch ein paar Sätze. Ich zitiere dazu die Auslegung zur Stelle, Philipper 4,22 aus der John MacArthur Studienbibel. Er schreibt hier, ich fand das so schön plastisch, Haus des Kaisers, das ist nicht nur die Familie des Kaisers, sondern eine beträchtliche Anzahl von Personen, einschließlich der Hofbediensteten, Heerführer, Richter, Köche, Vorkoster, Musiker, Wächter, Bauarbeiter, Stallmeister, Soldaten und Buchhalter. Paulus dachte an diejenigen aus dieser großen Gruppe, die durch die Verkündigung des Evangeliums durch Christen aus Rom vor Paulus Ankunft errettet worden waren. Neu zu ihrer Zahl hinzugefügt wurden diejenigen, die Paulus selbst zu Christus geführt hatte, einschließlich der Soldaten, an die er als Gefangener angekettet war. Das wissen wir aus der Apostelgeschichte, dass er dann Rom in einer Gefangenschaft war mit Soldaten, aber doch in einer Mietwohnung bei der letzten Gefangenschaft dann in einem Gefängnis. Aber ja, jedenfalls kamen viele zum Glauben schon vor ihm. Er hat die Gemeinde in Rom nicht gegründet. Da gab es vorher schon Christen und durch ihn kamen noch weitere zum Herrn. Und das ist wunderbar, diese Grüße, die ausgerichtet werden. Wenn wir den Römerbrief lesen, ganz am Schluss, da ist ja ein ganzes Kapitel mit Namen, sehr eindrücklich. Viele römische Namen, aber auch griechische und jüdische Namen von höhergestellten Persönlichkeiten und Namen von Sklaven. Also das Evangelium erreicht alle Schichten von Menschen, ob es ganz hochgestellte sind oder niedrige in den menschlichen Augen. Aber vor Gott ist jeder Mensch gleich geliebt, ob er hochgestellt oder niedrig ist. Das spielt bei Gott keine Rolle. Wichtig ist, dass das Herz gefüllt ist mit dem rettenden Glauben, dass der Mensch eine Beziehung hat zu Jesus Christus, dass er nicht verloren geht in die ewige Verdammnis, sondern gerettet ist für das Himmelreich. Amen. Und damit möchten wir auch schließen und möchten noch bitten, dass wir zum Gebet uns erheben. Geliebter Herr Jesus Christus, so danken wir dir, dass wir diesen Brief betrachten durften, in dem so groß deine Gnade und Liebe und auch die Freude, die nur du schenken kannst, gepriesen werden. Ja, wir wollen dich selber preisen als den Geber aller Gaben. Ohne dich können wir nichts tun. Aber du hast dein Leben hingegeben am Kreuz auf Golgatha, um uns zu erlösen vor der ewigen Verlorenheit. Hast uns einen Platz im Himmel bereitet, an dem wir dich einmal schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht. So schenke uns die Gnade, dir treu zu bleiben bis ans Ende, dass wir einmal bei dir sein dürfen und uns dort wiedersehen, in deiner Gegenwart. Wir loben und preisen dich, allmächtiger, heiliger Gott, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Amen.
Amen.